Verrückt. Ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt, was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist Verrückt.
Hallo, ich bin Jakob Hein und das ist Verrückt. Ein Podcast über alle möglichen Themen mit Psyche am Anfang. Und heute habe ich das große Glück, einen Gast begrüßen zu dürfen, der sich einen ziemlich großen Namen gemacht hat in der Behandlung einer ganz speziellen Gruppe von Patienten und Patientinnen. Und ich habe viele Fragen an ihn und freue mich, dass er meiner Einladung gefolgt ist. Da wir noch Covid-Zeiten haben, haben wir relativ viel Abstand voneinander. Dabei ist es gar nicht nötig, worüber wir vielleicht nachher am Rande kurz sprechen können. Ich begrüße bei mir Herrn Privatdozenten PD Dr. Jan Schlimme. Schönen guten Tag.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden bei einer großen Sendung im, glaube, Deutschlandfunk, wo es um Psychosenkranke geht. Eine psychosenkranke Journalistin, die selbst eben erzählte von ihrer Behandlung und die sie da auch befragt hat. Und dabei wurde deutlich, dass sie in ihrer Arbeit dass sie ihre Arbeit ziemlich stark auf die Behandlung von Psychosekranken ausgerichtet haben. Kann man das so sagen oder ist das eine Übertreibung?
Nee, das trifft's schon. Also der Schwerpunkt liegt tatsächlich in der Begleitung von Menschen, die Psychose erfahren sind oder eben eine hohe Anfälligkeit haben, wieder psychotisch zu werden. Und das hat sich letztendlich in den Jahren so ergeben. Also es war jetzt nicht so, dass ich mal auf die Welt gekommen bin und habe gedacht, oh, ich muss das unbedingt machen. Aber auch im Verlauf meiner psychiatrischen Weiterbildung war das gar nicht unbedingt primär mein extremer Fokus. Es hat sich dann aber eben wirklich so ergeben und mittlerweile würde ich sagen, ja, das ist so.
Sie sind, haben Sie Medizin studiert, um Psychiater zu werden? Oder wie ist das denn mal passiert, dass Sie überhaupt Psychiater geworden sind?
Ja, ich habe das, glaube ich, eher auf Umwegen akzeptiert, dass das wohl das ist, was ich vielleicht am besten machen kann. Nein, ich habe eigentlich Medizin studiert, weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen soll. Und den Eindruck hatte, da ist irgendwie das breiteste Spektrum dessen, was mich interessiert. Von Naturwissenschaften bis hin zu psychosozialen Themen. Und das hat sich dann immer mehr in dieses Psychosoziale verlagert. Habe mich trotzdem irgendwie nicht auf der Seite der Psychiatrie gesehen. Habe das dann aber am Ende des Tages einfach auch schätzen gelernt. Die Möglichkeit im Rahmen der Psychiatrie oder dessen, was man als Psychiatrie bezeichnet, Menschen gut begleiten zu können. Auf dieses Psychosoziale achten zu können, das im Blick zu haben. Und bin insofern durchaus auch, glaube ich, da jetzt richtig gelandet und kann mich da auch sehr gut mit anfreunden.
Haben Sie, also es ist ja so, man studiert Medizin und dann entscheidet man sich für eine Facharztkarriere oder Facharztlaufbahn im Grunde genommen. Haben Sie damit angefangen mit der Psychiatrie oder haben Sie erstmal noch sogar irgendwie innere Medizin oder irgendwas anderes gemacht, also im Sinne der Facharztausbildung?
Nee, ich habe bereits im Studium ganz viel im Bereich Psychiatrie mich umgeguckt, habe da Formulaturen gemacht, auch an Krankenhäusern, die ja noch so Reminiszenzen der Zeit geboten haben von vor der Psychiatrie-Enquete, was ja hier in Deutschland ein ganz wichtiger Einschnitt war, Mitte der 70er Jahre und seither ja auch viel Veränderung geboten hat. Und fand es dann auch sehr, sehr spannend und fand letztendlich auch die Menschen mit Psychosen immer besonders spannend und faszinierend und aber eben auch an vielen Stellen nicht so zugänglich für mich. Und insofern habe ich mich da vielleicht auch immer ein bisschen vorgedrückt, weil es eben etwas ist, was sich nicht so leicht erschließt. Aber das Interesse, die Faszination für Menschen, die ja denen so in so einer Krise gewissermaßen der gesamte Firnis der Normalität verloren geht, das hat mich schon immer wirklich interessiert. Und das fand ich immer besonders wichtig, diesen Menschen auch angemessen zu begegnen.
Also Menschen mit Psychosen sind ja die Personen, die wir fast am, also die sind ja sozusagen die klischeeartigen Patientinnen und Patienten. Wenn man jetzt schlechte Filme oder schlechte Bücher über Psychiatrie hat, dann werden immer irgendwie ja oft sehr falsch verstanden Psychoseerkrankungen sozusagen zitiert. Das sind tatsächlich ja Menschen, die manchmal Dinge hören, die es nicht gibt, die Dinge sehen, die es nicht gibt und so. Also wie soll ich sagen, das sind so die Symptome aus psychotischen Erkrankungen werden immer herangezogen, um darzustellen, wie schrecklich Psychiatrie ist. Während jetzt so Depressionen glauben die Menschen a priori zu verstehen oder Angsterkrankungen, aber bei Psychosen ist das schon schwieriger, auch das zu verstehen, obwohl, ja, das ist ja so eine große Aufgabe eigentlich für die Patienten auch, sagen wir mal, ihre Psychose zu verstehen oder dann einzusortieren in das normale Erleben.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine der zentralen Schwierigkeiten, ne? Dass wir uns als Menschen immer, wir wollen uns ja immer selber über uns verständigen, wir wollen immer selber verstehen, was mit uns gerade los ist, und wir wollen natürlich auch die Situation verstehen, in der wir uns bewegen. Und im Rahmen psychotischer Erfahrungen verändert sich ja ganz viel. Und ja, auch schon die Darstellung, was ist überhaupt Psychose, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja, so. Und welche Kriterien lege ich persönlich an, ne, um zu sagen, das ist jetzt für mich ein psychotisches Erleben. Richtig, da werden ganz oft irgendwelche Fehlwahrnehmungen oder gehörte Stimmen oder so genommen. Und das kommt natürlich bei anderen Krisenerfahrungen auch vor. Das ist jetzt durchaus nicht das Kriterium, was aus meiner Sicht da relevant wäre, aber es ist vielleicht das, was immer so besonders auffällt, ne? Ich sehe es aber auch durchaus als historisch nachvollziehbar, dass die Psychiatrie sich eben um diesen Syndromkomplex Psychose, der ist dann vielleicht eher als Wahnsinn bezeichnet worden oder wie auch immer, jedenfalls nicht unbedingt vielleicht jetzt mit dem Begriff Psychose, herum entwickelt hat. Das ist schon so, weil die Betreffenden natürlich für einen Außenstehenden und auch durchaus für mich, wenn ich die begleite, zunächst erstmal sehr schwer verständlich sind und Dinge tun.
Ja, auch nicht nur für Außenstehende, die verstehen sich ja auch selbst oft nicht, die Patienten.
Ja, das stimmt. Wobei sie ja oftmals auch wieder eine Verständnisentwicklung drin haben oder eine Linie, die vielleicht aus ihrer Sicht wieder was erläutert und erklärt. Ne? Vielleicht mache ich es mal ein bisschen konkreter. Also die Kriterien, ne, die ich so für psychotisches Erleben anlegen würde, wären eben eher, beziehe ich Dinge auf mich, die gar nicht auf mich gemünzt sind? Also nehme ich an, dass bestimmte Dinge in der Welt passieren und die haben eine Bedeutung für mich, die weit über das hinausgeht, was man normalerweise so denken würde. Oder sich auch konkret auf mich beziehen. Im Radio wird über einen gesprochen oder irgendwelche Menschen machen etwas und das hat eine ganz genaue Bedeutung für einen selbst. Und auch diese Fülle an Bedeutungen, die in der Welt auftreten, auch die nimmt zu. Und es ist gar nicht mal unbedingt gesagt, dass das Wasserglas nur als Wasserglas gemeint ist und dass das Wasser nur als Wasser gemeint ist, sondern es könnte vielleicht auch noch vergiftet sein oder es könnte auch dieses oder jenes bedeuten, dass es nun gerade so steht und dass es nun die Flasche vielleicht auf diesen Punkt gerichtet ist oder das Blatt Papier mit der Ecke darauf zeigt und all diese Dinge. Und das macht es natürlich unheimlich schwierig. Das ist so wie Berliner Hauptbahnhof außerhalb von Covid-19-Pandemiezeiten, ja, wo einfach unheimlich viel los ist und man Schwierigkeiten hat, sich zu orientieren und das alles zu ordnen und zu sortieren. Und das ist ja etwas, was wir in unserer Lebenswelt immer als selbstverständlich annehmen können. Klar kommen wir mal in Situationen, die uns ein Stück überfordern, aber eben nicht ständig für Tage, für Wochen und schon gar nicht so, dass es irgendwie auch etwas ist, was so ganz viel mit uns im Moment zu tun haben muss, ne?
Genau, das ist ja dann sehr unangenehm. Also wenn dieser Bedeutungssturm dann so über einen niedergeht, weil man ja, also weil das ist ja dann so für die Patienten unangenehm, das irgendwie dann auszuhalten. Mhm. Ich hatte das mit den Halluzinationen und illusionären Verkennungen nur auch so gesagt, als dass das so das typische Bild der, sagen wir mal, Anstaltspsychiatrie ist und dass das ja auch etwas ist, was dadurch auch für, sagen wir mal, die Durchschnittsbevölkerung irgendwie auch so zu einem Angstbild eigentlich gemacht wird. Ne? Der Schizophrene ist ja auch immer der Mörder im schlechten Krimi. Also das ist ja eigentlich typisch so. weil, ja, ich weiß auch nicht, ist das so eine, also wollen wir uns abgrenzen davon? Also gibt es sozusagen so eine, also suchen wir als Menschen die Distanz zum psychotischen Erleben, dass wir sagen, wir wollen das nicht verstehen, damit wir selber nicht in unsere eigenen Abgründe blicken können oder so. Also das ist so, ne, was Sie beschreiben, dass wenn man auf dem Hauptbahnhof steht und alles eine Bedeutung für einen hat, dann ist das ja kaum auszuhalten. Aber man könnte es ja einfach mal 2 Sekunden probieren, es so zu sehen. Und dann wird es ja ganz, ganz ängstlich. Zum Beispiel auch bei diesen, das war ja so schwierig, auch bei den, als diese terroristischen Anschläge losgingen, da ist man ja auch nochmal anders über den Hauptbahnhof gelaufen, als man das vielleicht vorher gemacht hat. Plötzlich haben ganz viele Dinge eine Bedeutung. Warum läuft dieser Mann so schnell? So, warum guckt diese Frau so böse? Hat sie wirklich ein Kind im Kinderwagen? Also wenn man damit einmal anfängt, so muss man das ja auch aushalten. Und ist das vielleicht ein Grund, dass wir sozusagen diese Firnis, die Sie beschreiben, dass wir das nicht gerne für Firnis halten, also für so einen Anstrich, sondern dass wir das lieber für die eigentliche Wahrheit halten und das andere nicht mögen, die anderen Gedanken?
Naja, wir brauchen ja diesen Firnis der Normalität, ne? Ich denke, das ist vollkommen klar und das ist eigentlich so das Allerselbstverständlichste, dass ich in den Situationen, in denen ich mich befinde, das irgendwie so einordnen und zuordnen, bewerten, verstehen kann, die Handlungsoptionen irgendwie erkenne, sodass ich so im Interesse dessen, was ich vorhabe, auch dann handeln kann und handlungsfähig bin. Und wenn das so sich verändert, dann ist das natürlich dramatisch und ich verlasse so ein bisschen das, was so in der Gesellschaft als normal und üblich, als Common Sense oder als allgemeine Bedeutung des oder Verhaltensoptionen so gewissermaßen immer wieder gültig gestempelt wird. Ne? Wenn ich zum Bäcker gehe und kaufe da ein, dann bestätige ich ja die üblichen Verhaltensmuster und die üblichen Verhaltensweisen. Stelle mich da in die Schlange, zurzeit mit mehr Abstand, aber ja, und mach dies und jenes und das ist alles irgendwie immer wieder, wird immer wieder bestätigt. Ja, so ist das, so machen wir das hier. Und eine Person, die da plötzlich ganz andere Bedeutung hat und Dinge auf sich bezieht, die hat natürlich große Schwierigkeiten, sich zu verhalten. Und ihr mag das sogar durchaus ganz sinnvoll erscheinen, weil sie ja dann auch durchaus an diesen ganzen überraschenden und auch vielleicht sogar etwas für sie selber unglaubwürdig erscheinenden Bedeutungen auch arbeitet und vielleicht dann auch eine Interpretation entwickelt, die ihr dann schlüssig erscheint, die andere dann aber nicht nachvollziehen können, sodass sie sich dann irgendwie anders verhält und es irritiert. Und ja, ich glaube, wir können uns das dann in der Situation gar nicht so gut vorstellen, dass das einfach eine ganz, ich sage jetzt mal, normale Lebenskrise ist. Eine Lebenskrise, die durchaus nachvollzogen werden kann, die psychosozial verständlich wird. Und haben uns das eben im Verlaufe der letzten 200 Jahre mehr und mehr angewöhnt, das zu medikalisieren, also da ein medizinisch-biologisches Konzept hinterzupacken und zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie beispielsweise Schizophrenie. Und damit haben wir es dann irgendwie plötzlich gestempelt und dann hat es eine Bedeutung und dann ist es wieder entschärft und dann sagen wir, ja, Schizophrene sind halt so. Dabei gibt es das wahrscheinlich gar nicht, was wir da mit Schizophrenie in der Psychiatrie uns ausgedacht haben oder was da als Diagnose eben zurzeit genutzt wird. Jedenfalls nicht in dieser Form, wie wir uns das da gewissermaßen zurechtlegen, sondern wahrscheinlich beschreiben wir eher ein Syndrom oder eine Anfälligkeit für Psychosen, aber nicht unbedingt so ein biologisch abgrenzbares Krankheitsbild. Ja?
So. Ich fand das ja immer so interessant. Ich hatte meine Ausbildung in der Charité und da war ja Karl Leonhardt. Und Karl Leonhardt, der hatte eben so ein Buch über Differentialdiagnostik von Schizophrenie und da waren, ich glaube, 50 verschiedene Schizophrenien drin. Sehr, sehr, sehr differenziert und ganz genau zugeordnet dieser Symptomkomplex. Also wenn jemand sehr agitiert war, dann war das was anderes, als wenn jemand sozusagen Kataton war, also plötzlich verstummt oder plötzlich, also da gab es mindestens 50 verschiedene Diagnosen und sozusagen, und mich hat das immer sehr beeindruckt, dass 30 Jahre später gab es dann nur noch eine Schizophrenie, nämlich die paranoid-halluzinatorische Schizophrenie. Das war auch in allen Papers über psychotische Erkrankungen war es immer die gleiche 20.0, glaube ich. Und es wirkte auf mich befremdlich. Also, dass sozusagen ein sehr angesehener Professor für Psychiatrie meinte, das ist eine Gruppe mit ungefähr 50 Erkrankungen, so, da muss man natürlich weiter forschen. Und 30 Jahre später gibt es noch eine. Das, genau dieselben Patientinnen und Patienten natürlich. Und plötzlich haben die alle nur noch eine Erkrankung, kriegen im Grunde genommen nur noch eine Gruppe von Medikamenten, werden auch nur noch in eine Richtung beforscht, was ja vielleicht auch problematisch ist, wenn man da immer dieselben, also wenn man da sozusagen eine große Gruppe von Menschen in eine Schublade wirft und dann kann ja bei der Forschung auch nicht so viel mehr rauskommen.
Ja, ich finde das auch immer wieder faszinierend. Ich kann das total nachvollziehen, zu sagen, Mensch, gerade die Klassifikation von Herrn Leonard, die ist ja total interessant, sich damit zu beschäftigen.
Also ich kenne einen seiner Schüler übrigens, yeah. Der sagte zu mir, er war ein guter Diagnostiker und ein schlechter Arzt, mhm. weil Herr Leonhardt eben die Diagnosen bis ins Detail trieb und mhm. völlig desinteressiert an der Therapie der Patientinnen
genau.
und Patienten war.
Das finde ich den wichtigen Hinweis. Also ich kann das über Herrn Leonhardt überhaupt nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass natürlich diese Beschreibung, die er da geboten hat, das ist faszinierend und das ist interessant zu lesen. Man lernt ganz viel über Erfahrungs- und Erlebniswelten, wenn man das tut. Aber ich frage mich auch, ne, was mache ich dann mit so einer feinen Diagnose? Ist das nicht immer noch vielleicht auch getrieben von der Hoffnung, wir finden irgendwie abgrenzbare Krankheitsentitäten, so wie verschiedene Formen von Infektion oder Ähnliches, die wir dann auch irgendwie gesondert behandeln müssen? Ich bin gar nicht so unglücklich damit, wenn wir gewissermaßen eine große, in Anführungsstrichen, Schublade hätten. Wir müssten nur wissen, was machen wir, wenn wir die Person dieser Schublade zuordnen. Ist es wirklich eine solche Diagnose, wie das zurzeit immer noch so getan wird? Oder ist das eher eine Syndrombeschreibung, eine besondere Form von Krise? Und ist derjenige anfällig dafür, erneut in solche Krisen zu kommen? Und alles, was darüber hinausgeht, hat eigentlich mit diesem Syndrom nicht primär ganz viel zu tun, sondern hat vielleicht eher lebensgeschichtliche und andere Hintergründe, die wir uns angucken müssen und die dann im Therapeutischen spannend und wichtig werden, die wir aber mit dieser Schublade in keinster Weise irgendwie erfassen. Und wenn man das so denken würde, dann bräuchte man diesen Schizophrenie-Begriff auch nicht mehr, der ja eigentlich immer irgendwie diskriminierend ist, egal wo und wie ich ihn verwende.
Ja, genau, muss man vielleicht an dieser Stelle dazu sagen, dass eben im Grunde genommen die Schizophrenie ist der Begriff für die chronische Psychose und eigentlich die meisten Psychiater sind mittlerweile sehr, sehr, sehr zurückhaltend mit diesem Begriff und sprechen eigentlich sehr viel von psychotischen Erkrankungen oder chronischen Psychosen. Man benutzt den eigentlich insbesondere im Umgang mit Patienten gar nicht mehr so viel, weil das ja immer auch dieses Stigmatisierende hat, auch dieses, dass es chronisch ist irgendwie, dass es auch irgendwie so wenig, wenig Heilungsaussichten gibt oder so. Nur nochmal zurück, das heißt genau, Sie haben dann Medizin studiert und haben dann waren dann so in teilweise sehr alten Einrichtungen oder eben in so einem relativ schlechten Sinne traditionellen Einrichtungen. Also wir reden ja hier so von diesen berühmten Anstaltspsychiatrien, wo Menschen eigentlich vor allen Dingen verwahrt werden sollten oder wo das ein wichtiges Anliegen und sind dann eben in die Psychiatrie gegangen oder sind dann eben Psychiater geworden. Und waren ja, Sie waren ja auch länger an der Uni auch so, als einfach, denke dann so Assistenzarzt, Oberarzt oder so. Wie hat sich dann Ihre Beziehung zu diesem Diagnosenkomplex oder zu diesem, keine Ahnung, Themenkomplex da weiterentwickelt? Also wir kommen ja dann auch darauf, was Sie heute machen.
Ja. Ja, ich habe an der Medizinischen Hochschule Hannover lange studiert, den klinischen Teil des Medizinstudiums, weil ich da parallel in Hannover noch Sozialpsychologie und Soziologie an der Uni machen konnte. Das war so ein Magisterstudiengang, sehr analytisch orientiert, die Sozialpsychologie dort. Das heißt, eine sehr gute theoretische Vorbereitung letztendlich, um dann auch in einem psychodynamischen Sinne therapeutisch tätig zu sein. Und dort an der Medizinischen Hochschule gab es eine, ein Seminar, das hieß Elective dort. Das war also quasi so eine fortlaufende Seminarveranstaltung von Erich Wulff, der zu der Zeit schon dort emeritierter Sozialpsychiater an der Medizinischen Hochschule war, und Hindag Emrich, der zu der Zeit da einer der beiden Klinikdirektoren an der Medizinischen Hochschule war. Und das war so sehr interdisziplinär, ins Geistes sozialwissenschaftliche ausfransend und sehr viel Gespräch. Und das war irgendwie so ein, ja, das war so ein bisschen das intensivste Element des Studiums, was da irgendwie für mich in der Medizin drin gesteckt hat. Und da war es dann irgendwie am Ende des Tages naheliegend, da auch in Hannover die Facharztweiterbildung dann anzufangen. Und das habe ich dann eben auch gemacht. Das war ja letztendlich eine sehr sozialpsychiatrisch geprägte Einrichtung, die versucht hat, heutzutage sagt man immer so auf Augenhöhe, ich finde das einen schwierigen Begriff, aber eben sehr respektvoll und zuhörend und von den Ressourcen der Person her guckend, die Situation zu begleiten. Und das macht natürlich eine gewisse kritische Einstellung leichter, wenn man dann da unterwegs ist. Und da bin ich relativ lange gewesen und habe dann da auch oberärztlich verschiedene Stationen geleitet, auch viel in der Ambulanz gearbeitet. Also habe da sehr viele Bereiche dessen kennengelernt, was man so im Krankenhaus an verschiedenen Arbeitsorten kennenlernen kann. Und bin dann 2008 von dort weggegangen, war dann eine Zeit lang in Österreich, auch in der Forschung primär. Und kleiner Abstecher in die USA da mit drin gewesen in diesem Forschungsrahmen. Aber bin dann seit 2012 hier nach Berlin gekommen an die Charité und habe da auch wieder im ambulanten, psychiatrische Institutsambulanzbereich gearbeitet. Und jetzt seit 2015 in der eigenen Praxis. Und das ist ganz interessant, weil das ambulante Arbeiten vom Krankenhaus aus, was ja in den psychiatrischen Institutsambulanzen durchaus passiert, und das ambulante Arbeiten in der Praxis, wo man auch psychotherapeutisch gut arbeiten kann, das ist nochmal ganz anders. Und es ist immer interessant zu sehen, wie sich die Situation, in der man tätig ist, auch auf das auswirkt, was man für wichtig hält oder was einem wichtig erscheint in der Begleitung der Betreffenden. Das hat einen großen Einfluss. Und ich würde mir immer wünschen, dass man die Psychiatrie nicht von der Akutstation her lernt, so wie ich das selber auch kennengelernt habe.
So wie alle eigentlich, oder?
Ja, so wie alle wahrscheinlich. Sondern dass man das von der Ambulanz her lernt, und zwar wirklich aus der Praxis, aus dem langen Begleiten, eher psychotherapeutischen Begleiten. Also eher so, wie die Psychotherapeuten das machen. Also die gewissermaßen, ob jetzt ärztlich oder psychologisch im Hintergrund, ja mit Behandlungen, langfristig angelegten Behandlungen und Begleitungen von Menschen beginnen, die ja, wie ja eigentlich alle Menschen, ihr Leben primär außerhalb des Krankenhauses führen und nicht im Krankenhaus leben.
Auch Patienten, die sehr viel im Krankenhaus sind, verbringen auch mehr als 90% ihres Lebens außerhalb des Krankenhauses. Und das sind Schwerstbetroffene.
Genau. Ja, also. Genau, ganz genau. Und dann lerne ich auch, wie das durchaus gelingt, viele Krisensituationen auch ambulant gemeinsam zu bewältigen und was die da auch an kreativen Ideen entwickeln, um das zu tun, und was die alles auch an eigenen Ressourcen einbringen und auch entwickeln können. Also dass auch dieser Begriff chronische Psychosen, was soll das genau sein? Also das ist ja vielleicht gar nicht ein Kriterium, was man wirklich im ambulanten Begleitungsverlauf sinnvoll nutzen kann, sondern geht es vielleicht eher um die Frage, ja, können die Leute das machen, was ihnen wichtig ist? Ja? Kriegen sie überhaupt mit, was ist mir persönlich wichtig? Ja? Oder sind sie vielleicht durch bestimmte Umstände, Medikamente in extrem hoher Dosis, da völlig von abgeschottet und wissen gar nicht mehr, dass ihnen eigentlich dies oder jenes besonders wichtig wäre? Und das sind ja ganz andere Ansätze. Da bin ich ja ganz anders drauf, und dann verstehe ich auch diese Krisen eher als Krisen- und Ausnahmezustände und nicht als das wahre Gesicht der Erkrankung, was vielleicht, wenn man von der Akutstation her lernt, eher der Fall wäre. So müsste man es eigentlich, glaube ich, machen, und dann müsste man, wenn man viel Erfahrung hat, auf den Akutstationen irgendwie dabei sein. Und dann würden wahrscheinlich sich die Akutstationen auch radikal verändern. Dann würde da sicher einiges ganz anders sein. Das wäre so meine Idealvorstellung, wie man Psychiatrie als Psychiater und Psychotherapeut lernen sollte.
Während Sie das sagen, denke ich halt, das wird nie passieren, weil das natürlich wirklich das gesamte Fachgebiet einfach vielleicht vom Kopf auf die Füße stellen würde. Aber die gesamte Forschungsausrichtung und so weiter beruht ja auch auf diesem Akutpsychiatrie-Prinzip und wie man eben auch psychiatrische Erkrankungen und psychiatrische Patientinnen erforscht. Und also das würde ja so ein schwieriger Paradigmenwechsel sein. Also im Grunde genommen müsste die DFG dann irgendwie ihre Gelder mal 2 Jahre einfrieren, um zu gucken, was machen wir denn jetzt, wenn wir es so rum aufziehen, ja. Sie sagen jetzt natürlich,
das kann garantiert, sein. Das wäre gut. Das weiß ich nicht, wie da die DFG sich verhalten müsste. Ich glaube auch nicht, dass dadurch die Forschung oder die Menschen, die Forschung machen, Primärforschung machen, arbeitslos werden. Das glaube ich auch nicht. Ja, das würde den ganzen Blickwinkel natürlich drehen und ich würde es eher als eine psychosoziale Problematik erkennen und auch eher als eine psychosoziale Krise und als eine Fähigkeit, wieder Krisen zu erleben. Also darum spreche ich auch lieber von Psychose, Anfälligkeit, was ja vielleicht letztendlich der Kerngedanke dieses ganzen Schizophrenie-Konzepts überhaupt ja noch geblieben ist, sag ich mal, wenn man das heutzutage überhaupt noch verwenden will oder eben verwenden muss im Abrechnungszusammenhang mit den Krankenkassen, wo man ja auf die Diagnosen zugreifen muss, die WHO uns vorgibt. Aber ja, natürlich, das würde das ganz stark verändern, würden von diesem Medikalisierungsgedanken wegkommen. Wir würden diese Idee verlassen, dass es irgendwie wichtig ist, ganz viel Betten in der Psychiatrie aufzustellen, wo wir die Leute irgendwie platzieren, um sie dann in Zentren, wo sich die Profis alle treffen, konzentriert zu behandeln in möglichst kurzer Zeit. Ich glaube, das würde ganz viel verändern. Ich sehe auch nicht, wie das in unserer Landschaft gerade gehen soll. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn man sich das wirklich vornehmen würde, dass man das natürlich machen könnte. Ist ja nicht so, dass man die Gesundheitssysteme nicht gestalten kann.
Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt.
Also ich habe ja auch festgestellt, durch dass ich ja auch in die Praxis gegangen bin, eben, dass man auch dann plötzlich erstmal lernen muss, diese Perspektive einzunehmen und dieses ganz langfristige Zusammenarbeiten mit Patienten überhaupt erstmal sich selber zu gestatten, gedanklich. Also im Krankenhaus ist ja der Gedanke schon immer da, wie kriege ich diesen Patienten möglichst rasch hier raus? Sowohl im Interesse des Patienten, der ja selber gar kein großes Interesse hat, monatelang in der Psychiatrie zu verweilen, als natürlich auch im Interesse der Kostenträger, die natürlich sagen, hey, bitte nicht so lang und jeder Tag kostet Geld und ihr wisst und so. Und da ist man natürlich auch schnell bei Medikamenten, die ja die Symptome relativ stark in den Hintergrund drängen können. Ich persönlich habe sozusagen noch live mitbekommen diese Idee von Positiv- und Negativsymptomatik, die ich auch nochmal sehr, sehr wichtig fand als Konzept und auch sehr bahnbrechend. Also das ist im Grunde genommen hatte man die Psychosen oder psychotischen Erkrankungen immer als diese Symptomatik gesehen, dass man Halluzinationen hat oder dass man eben sehr große Ängstlichkeit hat, dass man vielleicht sogar sich dann eben wehrt gegen eine wahrgenommene Bedrohung, wenn alles eine Bedeutung hat, dann hat eben auch jemand, der auf mich ganz schnell zugeht, eine Bedeutung und so. Und dann kam eigentlich Nancy Andreasen, so eine amerikanische Professorin, und sagte, naja, guckt euch mal die Patienten ein bisschen genauer an. Die sind eigentlich nicht nur, haben eigentlich nicht nur diese Symptome, über die wir so viel reden, sondern da gibt es eigentlich eine ganz, man kann fast sagen, eigentlich schwere Depression, die oft darunter liegt. Und wenn die Patienten depressiv werden, scheinbar, nachdem ihr sie oder nachdem wir sie mit Medikamenten irgendwie ganz stark und schnell und radikal behandelt haben, dann werden die vielleicht nicht depressiv, sondern wenn ihr die mal genau anguckt, dann sind die oft auch depressiv. Sie sprechen ja von der Krise, aber also das hat irgendwie, fand ich, eine sehr hilfreiche, ich habe es eigentlich als eine Revolution sozusagen empfunden, zu sagen, es gibt nicht nur diese eine Seite, sondern es gibt eben auch die andere Seite der Erkrankungen oder der Symptome.
Ja, das schließt ja auch durchaus, bin da vielleicht gar nicht so unbedingt der Fan von dieser Unterscheidung, weil Negativsymptome klingt eben so negativ, ne? Aber ich glaube, da steckt der wichtige Punkt drin. Wobei, Sie gerade auch richtig benannt, den würde ich absolut unterschreiben, dass wir natürlich auch immer gucken müssen, wieso hat der soziale Rückzug, der ja häufig ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich rausnehme aus diesem Sozialen, was die Person einerseits wünscht, aber andererseits eben auch als besonders anstrengend und belastend erlebt. Wieso hat das nicht mehr gereicht? Ne? Wieso ist es nicht gelungen, das so zu steuern und zu dosieren, dass ich ohne so eine Krise durch die Situation komme? Und ich glaube, dass das, was die Nancy Andreasen da eher auf so einer so symptomorientierten Beschreibungsebene versucht, ist etwas, was eigentlich im Hintergrund dieser ganzen Verständnisse von Schizophrenie oder Psychoseanfälligkeit auch schon immer mitgedacht ist. Wenn wir zurückdenken an Eugen Bleuler, der ja nun dieses Wort vom Maya erfunden hat.
Der hat ja irre sein.
Genau, der hat ja irgendwie, damit ja, wollte er ja, wenn ich es richtig verstehe, beschreiben, dass die sich in quasi zwei Realitäten bewegen und quasi immer in zwei Orten gleichzeitig sind, die ganz unterschiedlich zu verstehen sind. Und die eine ist eben hochprivat und die andere ist eben sozial geteilt. Aber der hat ja sehr klar beschrieben, dieses ja, sich entfremden von der umgebenden Gemeinschaft, dieses sich zurückziehen, auch die Notwendigkeit, die Schwierigkeit, mit anderen einen Kontakt aufzubauen, in dem Ausmaß, wie man das möchte, und es auch in den psychodynamischen Verständnissen von Menschen, die psychotisch werden können, ja seit den 50er Jahren, seit Frieda Fromm-Reichmann eigentlich letztendlich denken, ne? Dass die sich in so, ja, so ein Dilemma bringen, was man eben auch nicht lösen kann, weil es eben zu Beziehungen einfach dazugehört. Ne? Wie kriege ich das hin, die Nähe so herzustellen, wie ich sie möchte, aber auch nicht so nah, dass es mich überfordert? Und wie kriege ich es hin, den Freiraum, den ich brauche, auch einzufordern und in der Beziehung zu gestalten, aber nicht so weit, dass ich das Gefühl habe, ich purzel hinten raus aus dem Miteinander? Und dieses Spiel müssen wir in jeder Beziehung machen. Und wenn ich in dem Bereich extrem empfindsam bin und da Schwierigkeiten habe und keine Handwerk auch im Verlauf meines Lebens ausreichend erwerbe, dann kann mir das gelingen, dass nicht gelingen, sondern passiert es mir. Das ist ja nichts Freiwilliges, im Gegenteil, dass ich an die Grenzen dessen komme, was ich noch gestaltet bekomme, an Innenwunsch und Außensituation. Und dieses Spiel, wie ich so das Innere und das Äußere in eine Korrespondenz bringe, die für mich erträglich und ja, zufriedenstellend ist, nehmen jetzt mal so dieses vielleicht etwas schwierige Wort, das der Zufriedenheit da, das wird ja schwierig. Und dann sind wir bei der Definition, die der Manfred Bleuler mal gebracht hat, Nachfahre ja vom Eugen Bleuler, und der ja in den 80er Jahren die Schizophrenie in etwa so formuliert, dass er gesagt hat, naja, da ist eben eine Person, die kriegt es eben nicht mehr hin, die innere Realität und die äußere Realität so abzugleichen, dass es erträglich ist, und es ist so schmerzhaft, dass dieser Abgleich aufgegeben worden ist, und dann gehe ich eben in eine andere Realität, in der das sich wieder fügt, die ja aber deshalb nicht jetzt wie eine schöne Fantasie oder ein schöner Tagtraum irgendwie positiv ist, sondern in der natürlich letztendlich meine Ängste und Schwierigkeiten alle da sind, nur nicht mehr in mir, sondern mir von außen quasi entgegenkommen und mich von außen jetzt malträtieren, damit aber irgendwie auch wieder handhabbar werden. Ne? Vor einem Verfolger kann ich flüchten, aber wenn in mir die Angst ist dann, und ich aber keine Möglichkeit habe, damit umzugehen, dann kann ich nichts tun. Ne? Und in diesem Sinne, glaube ich, funktionieren ja auch die Medikamente, also die sogenannten Neuroleptika, die machen ja einfach emotional ein dickes Fell. Ne? Also die machen einen dickfällig im wahrsten Sinne des Wortes, und dann bin ich natürlich nicht so empfindsam und kann mit der Situation wieder anders umgehen. das ist irgendwie vorübergehend erstmal ein Schutz, den ich vielleicht gut brauchen kann in so einer Krise, aber der mich natürlich im Weiteren auch behindert in meinen Genesungsmöglichkeiten, zumindest wenn das so hoch dosiert ist, dass ich praktisch so dickfällig bin, dass ich überhaupt nichts mehr merke, weder innen noch außen. Und dann mache ich auch durch die Medikamente sekundär noch mehr von diesen sogenannten Negativsymptomen. Auch das wird ja immer wieder diskutiert. Das ist auch bekannt, ja, dass da Einschränkungen durch passieren, dass die Leute sich dadurch unlebendig fühlen, abgeschottet, kognitiv eingeschränkt sind, weniger Antrieb haben, auch in eine depressive Stimmung kommen. Als Folge der zu hoch angesetzten neuroleptischen Medikation und obwohl das lange bekannt ist und auch in der Forschung, auch in den Kliniken von den Leuten, die Forschung machen, immer wieder betont wird, ist es nach meinem Eindruck jetzt nicht unbedingt Standard, dass man im langfristigen Behandlungsverlauf guckt, mit so wenig wie möglich auszukommen. Oder wenn man das dann macht, irgendwie auch nicht im Verlaufe seiner Facharztausbildung, bislang jedenfalls, gelernt hat, ja, wie mache ich das denn eigentlich mal am besten? Wie kriege ich denn die Dosis reduziert? Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die das machen, aber ich kenne auch viele, die das überhaupt nicht tun. Und
ich habe von Ihnen gelernt aus dem Radio, das war witzig, weil ich das wirklich überhaupt in meiner ganzen Ausbildung nicht gelernt habe. Und dann habe ich es im Radio gehört und habe es dann sozusagen von Jan Schlimme nach aller Jan Schlimme gemacht, dass man den Apotheken aufschreiben kann, wie viel in so eine Kapsel reinkommt. Also dass wir als Ärzte durchaus nicht gebunden sind an die verfügbaren Dosierungen, sondern dass wir aufschreiben können, ich mach mal bitte 2,0 Milligramm von diesem Medikament in die Kapsel. Der Patient hat jetzt 2,5 und ich würde es gern weiter reduzieren. Ich finde das auch immer für die Patienten ganz toll, weil die ja dann auch sehen, es geht voran. Also ohne, dass man irgendwie was absetzen muss, kann man sozusagen mit den Patienten so diesen Fortschritt auch deutlich machen. Also es gibt ja auch immer einen Placebo-Effekt und es gibt auch immer einen positiven Effekt von einer Reduktion, der unabhängig davon ist, wie viele Rezeptoren jetzt möglicherweise abgedeckt sind durch die Dosierung. Ja,
ja. Ja, und ich glaube auch, das ist so eine Erfahrung, wenn wir die anfangen zu machen, dass sowas geht, auch wenn dann die letzten Krümel, sage ich mal, üblicherweise äußerst herausfordernd sind.
Also damit ist jetzt die letzten Dosierungen, die ganz geringe Dosierung gemeint.
Genau, wenn jetzt Personen wirklich ganz aus so einem Medikament aussteigen wollen, dann sind so die letzten Schritte immer besonders herausfordernd und viele muten sich da ja dann auch im Wunsch, die Medikamente ganz loszuwerden, extrem viel zu und dann können sie es aber gar nicht eigentlich noch bewältigen. Also da geht auch immer mal wieder was schief, aber es ist auch so, dass es ja durchaus gelingt, aus diesen Medikamenten auszusteigen. Und ich glaube, wir haben da in der Psychiatrie auch irgendwie so eine Scheu zuzugeben, dass diese Medikamente eben auch Gewöhnungseffekte machen und haben das ja lange auch negiert. Ich habe das auch nicht so in meiner Facharztausbildung primär gelernt. Achtung, Jan, bitte denke dran, wenn du die Medikamente lange hochdosiert gibst, dass da Gewöhnungseffekte passieren, die das Reduzieren schwieriger machen. Vergleichbar so einer Situation mit beispielsweise Benzodiazepin, wo das ja lange bekannt ist und auch dann intensiv diskutiert wird und auch alle darauf achten, dass man da das im Blick hat. Und da müssen wir, glaube ich, erst noch umlernen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sich viele im Bereich der psychosozialen Hilfen, der Psychiatrie auch gegen diese Erkenntnis sträuben, weil ihnen damit etwas aus der Hand genommen wird, was ihnen so als das wesentliche Hilfsmittel in der Behandlung und Begleitung erscheint. Ne? Weil sie das Gefühl haben, vielleicht auch durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben, im Verlauf ihrer bisherigen Tätigkeit, dass das alles irgendwie ohne Medikamente ja sowieso nicht geht. Und das würde ich als so eine Selbstmedikalisierungsfalle bezeichnen. Wenn ich in einer Klinik tätig wäre, in der grundsätzlich immer Medikamente gegeben werden in entsprechend hoher Dosis, wie das vielleicht mal in den 70er, 80er Jahren der Fall war, dann mache ich natürlich auch die Erfahrung, dass es ohne gar nicht geht. Obwohl es vielleicht, wenn ich in der Soteria arbeiten würde oder in Lappland mit einem anderen Ansatz und Konzept vielleicht die Erfahrung machen würde, dass es häufig auch ohne geht. Also
das ist ein ganz besonderes Behandlungskonzept, muss man sagen. Das ist sozusagen eigentlich, dass man, das ist sozusagen so eine Art Nichtstation. Also es ist ein Rückzugsort für Menschen mit Psychoseanfälligkeiten, also die wo dann eben sozusagen diesen Patienten geholfen wird, sie sozusagen sich wohlzufühlen, obwohl sie in einer sehr, sehr reizarmen Umgebung ist. Also Soteria, ja, gerne mal vielleicht nachschlagen. Also wir können jetzt hier nicht alle diese diese komplexen Begriffe klären. Na, ich denke auch letztendlich unser System ermutigt ja sehr, sehr stark Medikation. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt Medikamente verordne, dann das ist einfach das Einfachste, was ich machen kann. Ich habe nach 5 Minuten etwas gemacht, was ich abrechnen kann. Ich kann das ja beweisen, dass ich mich mit dem Patienten befasst habe, weil ich ja sein Medikament verordnet oder verändert habe. Egal was. Während wenn ich mit einem Patienten oder einer Patientin 5 Minuten spreche, ist das sehr wenig. Also das kann okay sein, aber normalerweise haben wir, glaube ich, etwas zeitlich längere Erwartungen an Gespräch und das ist eben, also so mit Medikamenten kann man eben 12 Patienten in einer Stunde behandeln. Ohne Medikamente kriegt man mit etwas Mühe 2 hin, ne?
Ja, wobei das, was man da tut, ist ja nicht nur unterschiedlich, sondern hat auch ganz andere Konsequenzen für den Betreffenden. Also wenn man es mal langfristig denken würde.
Ich rede ja jetzt von mir als Arzt. Also genau. Sozusagen, ich habe ja die Konsequenz, dass ich viel mehr Geld verdiene, wenn ich 12. Ich mache das nicht. Aber man muss realistisch gesehen, verdiene ich natürlich 6-mal mehr Geld, wenn ich in einer Stunde 12 Patienten behandle. Und das ist schon eine starke Ermutigung, so zu handeln.
Ja, wenn ich für den Patienten immer gleich viel Geld kriege pro Patient, dann ist das vielleicht so. Im niedergelassenen Bereich ist es ja so, dass ich in etwa immer am selben Ende rauskomme, nur dass ich im Fall psychotherapeutischer und ärztlicher Gespräche natürlich die Leistung selber erbringen muss. Und wenn ich jetzt meinetwegen nur Rezepte ausstelle, dann kann ich die Leistung vielleicht auch durch schlecht bezahlte Angestellte oder auch gut bezahlte Angestellte erbringen lassen, die aber letztendlich dann immer noch billiger sind, als wenn ich das selber mache. Das stimmt. Aber ja, da ist vielleicht dieser Perspektivwechsel aus der ambulanten Situation auch mal gut ins Spiel zu kriegen, weil natürlich eines der wichtigen Geheimnisse von Genesung ist, dass ich einfach Zeit brauche. Also ich kann so eine Krise eben nicht in 4-5 Wochen bewältigen, auch nicht in der Krankenhaussituation. Da kann ich doppelt so viele Leute personell einstellen für das Krankenhaus. Dadurch wird die Krise nicht schneller bewältigt. Ja, also das ist, glaube ich, das ist ja so der Denkfehler. Alles braucht so immer seine gewisse Zeit. Und natürlich, vielleicht kann man einen Baum schneller wachsen lassen mit Dünger und vielleicht kann man die Krise mit der einen oder anderen Technik ein bisschen schneller bewältigen. Aber dass das kurz mal eben in wenigen Wochen gelungen ist und dann auch noch die ganzen Hintergründe, die eine Rolle gespielt haben, gelöst, geklärt, im Psychosozialen umgewandelt und so weiter, das ist ja eigentlich auch einleuchtend. Und dieser Zeitfaktor, der ist eines der großen, wichtigen Geheimnisse gewissermaßen, weil es irgendwie immer nicht angesprochen wird. Und das wird einem sofort klar, wenn man anfängt, ambulant zu arbeiten, auch aus dem Krankenhaus heraus ambulant arbeitet, weil man dann natürlich diesen anderen Blick entwickeln muss. Im niedergelassenen Bereich ist das vielleicht noch viel wichtiger, weil man die Menschen ja teilweise über Jahrzehnte begleiten würde. Und dann hat man auch, glaube ich, von Anfang an eine stärkere Motivation, eher psychosozial zu gucken. Zumindest würde ich mir das so denken. Vielleicht ist das nicht immer so, aber psychosozial zu gucken, weil ich natürlich langfristig die Situation im Blick habe. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, den wir schnell unterschlagen. Wir tun so, als wenn wir durch eine forcierte Krankenhausbehandlung da irgendwas machen, herstellen, beschleunigen könnten. Und wir können das nur in kleinem Umfang tatsächlich tun und müssten die Zeit eigentlich auch einräumen.
Und außerdem, also selbst wenn es gelänge, sage ich jetzt mal, in der Zeit von so und so vielen Wochen, den Patienten vollständig zu stabilisieren, ich sage mal in Klammern, das ist, glaube ich, noch nie gelungen. Das ist auch gar nicht, sollte auch nicht das Anliegen sein. Aber dann geht es dem Patienten gut im Krankenhaus. Und der Patient oder die Patientin lebt ja aber zu Hause und soll auch bitte zu Hause leben. Und da muss es ihr gut gehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein schwieriges Umfeld habe, es gibt ja den berühmten Satz, dass man einen Menschen mit einer Wohnung so erschlagen kann wie mit einer Axt. Also ich habe am Anfang Patienten manchmal nach Hause begleiten dürfen. Ja, da war die Axt, ne? Also in der Wohnung wäre ich auch nicht gesund geworden. Und da brauchte man ganz viel Ideen und auch ja so Gespräche, um zu sagen, das wäre echt wichtig, dass sie irgendwie auch was an ihrer Lebenssituation positiv ändern, weil sie können hier nicht gesund werden. Ja, also wenn Patienten zum Beispiel horden, also wenn die einfach sich nicht von Dingen trennen können, weil jedes Ding eine Bedeutung haben kann und wegschmeißen irgendwie eine zu starke Trennung ist. Aber in der Wohnung, die daraus resultiert, ist ganz schwer, gesund zu werden, weil du bist dann umgeben von Bedeutung. Ne?
Mhm. Ja, klar. Das, glaube ich, zeigt nochmal, wie wichtig das ist, dass man eben für so ein wieder gesünder werden, gesund werden, genesen, auch Orte braucht, an denen das geht und auch andere Leute, mit denen das geht. Ne? Und das sind alles Herausforderungen, ganz genau, das würde ich auch so sehen, die kann ich nicht in so kurzer Zeit alle lösen. Das braucht teilweise viel Zeit. Das geht auch nicht immer nur um Gespräche dabei, da gibt es auch ganz viel praktische Hilfe, ganz viel real praktische Unterstützung, die notwendig ist, vielleicht auch eben, um dann in einer Situation zu wohnen, die derjenige gut findet, sei es nun alleine oder irgendwie mit einer anderen Person zusammen oder wieder in der Familie oder wie auch immer.
Ja, ja, das ist ja auch, genau, das muss man ja auch herausfinden, wie es dem Fall, wenn der Patient, also unordentlich kann kein Kriterium sein, ja, also das ist ja, kann ja jetzt nicht sein, also ich erwarte, dass du in einer Wohnung nach DIN 2004 irgendwie wohnst. Sie haben dann auch ein Buch veröffentlicht, um diese langjährige oder langwierige Abklingphase von psychotischen Erkrankungen oder psychotischen Krisen. Und da haben Sie auch mit Psychoseerfahrenen, also die mit einbezogen. Wie war das? Also so, was hat Sie dazu bewegt? Also erzählen Sie mal so ein bisschen davon. Das ist ja etwas sehr Ungewöhnliches doch auch.
Ja, das ist entstanden letztlich aus einem Telefonat mit dem Kollegen, mit dem das Buch zunächst geplant und dann am Ende auch weitestgehend geschrieben worden ist, Burkhard Brückner. Den kenne ich über unser gemeinsames Interesse an den Erfahrungs- und Erlebniswelten von Menschen mit Psychosen. Und das ist also nun auch schon bald 10 Jahre her, dass wir da mal drüber telefoniert haben und uns gemeinsam darüber wunderten, dass es so im Bereich dieser Psychopathologie, also dieser sehr genauen Beschreibung von Erfahrungen, ganz viele auch kluge und gute Modelle, Theorien, Darstellungen gibt für das Beginnen von Psychosen, über die Hochphasen, aber irgendwie nicht so richtig über die Abklingen. Zeiten. Dann haben wir gedacht, na gut, das ist ja komisch und das müsste man doch eigentlich mal ändern. Das ist doch eigentlich genau das, was uns die ganze Zeit interessiert. Und mit diesem Interesse im Hintergrund bin ich hier auch an der Charité gelandet und dann haben wir angefangen, uns damit im kleineren Interview Studien, wie man das so macht, damit zu beschäftigen und haben dann irgendwie festgestellt, ja, ist ja alles schön und gut, aber am Ende des Tages ist es doch eigentlich gar nicht möglich, ohne die Betreffenden das zu machen, weil wenn wir da ein Beschreibung und Modell machen wollen, dann muss das ja irgendwie eine Verständigung ermöglichen. Nicht nur für uns als Experten mit einem bestimmten Sprachschatz und einer bestimmten Art zu reden, sondern eben auch gerade für diejenigen, um die es geht. Also ansonsten ist ja das gar nicht gelungen, was wir uns da vorstellen, nämlich wieder das Hineinkommen in eine gemeinsam geteilte Realität. Und das kann man eben nicht aus so einem, abgetrennten, abgehobenen Sprachduktus heraus entwickeln, sondern es geht dann eben nur mit den Betreffenden gemeinsam. Und so ist das entstanden, dass wir dann gesagt haben, gut, dann suchen wir doch Personen, die wir einerseits interviewen, andererseits auch begleiten, andererseits auch immer wieder einladen, zu den Auswertungen dazuzukommen, zu dem Schreiben über diese Dinge, die wir da denken, rauszukriegen. Und so hat es dann eben Fokusgruppe und beziehungsweise immer wieder Gespräche und dann auch gemeinsames Schreiben an Texten gegeben. Und das war extrem wertvoll. Erstmal natürlich, weil damit Dinge reingekommen sind, die wir sonst, glaube ich, einfach schlicht auch übersehen hätten. Und das Ganze vielleicht auch eine Sprache gekriegt hat an vielen Stellen, die besser funktioniert hat, sich auch ganz klar abgelöst hat von diesem klassischen psychiatrischen Sprachduktus. Und so ist dieses Buch dann am Ende des Tages entstanden.
Sie sind, genau, und wir hatten das schon kurz gesagt, Sie haben jetzt eben, Sie sind jetzt in eigener Praxis niedergelassen im Berliner Wedding am Kapweg und Werbung müssen wir für Sie nicht machen. Wer das jetzt hört, bitte nicht bei ihm anmelden, er hat genug Patientinnen und Patienten. Aber Sie sind darüber hinaus auch eben aktiv, also geblieben. Also Sie machen ja so auch Lehrveranstaltungen durchaus, aber eben Auch hier in Berlin haben Sie ja zum Beispiel beim Berliner Manifest. Erzählen Sie mal davon, was Sie so über Ihre niedergelassene Tätigkeit hinaus noch tun.
Ja, gerne. Also zum einen gibt es immer noch die Anbindung an die Medizinische Hochschule in Hannover, wo ich als Privatdozent Lehre betreiben kann und das auch tue. Das
Privatdozent klingt immer so komisch, ja, ne? Das klingt für mich immer so wie jemand, der so seinem Hobby nachgeht. Das ist irgendwie so eine, so wie Oberarzt, so eine völlig überlebte akademische Bezeichnung. Da sollte man mal was Vernünftiges. Assistant Professor ist eigentlich viel besser.
Ja, das wäre wahrscheinlich international das, was man dazu sagen würde, aber das ist eben eine alte akademische Tradition, für die man auch durchaus einiges tun muss, um sich so nennen zu dürfen.
Eigentlich ja, und, wenn das nur alle täten. Wenn ich jetzt mal als ehemaliger Lehrbeauftragter der Charité sprechen darf, die meisten führen den Titel ohne etwas dafür zu tun.
Ja, ich finde, das ist ja ein Privileg, dass man Studierenden seine Perspektive, und das ist ja auch noch frei, also ich kann ja als Privatdozent gewissermaßen auch noch die Lehre machen, die ich selber möchte. Also ich bin ja dort in Hannover an der Medizinischen Hochschule gar nicht in die normale studentische Lehre des Kurses Psychiatrie eingebunden, sondern kann selber mein Seminar so gestalten, wie ich möchte, kann also auch die Dinge berichten.
Wenn ich das mal sagen darf, Herr Privatdozent,
Privileg.
Das war der alte Trick in der Charité, wenn man nur den Titel erhalten wollte, dann bot man einen Kurs an Samstag 7.30 Uhr, damit sich wirklich kein Studentin dafür einschrieb, und dann konnte man sagen, ja, ich habe mein Lehrangebot abgegeben, leider hat sich niemand dafür gemeldet.
Ja, da passe ich schon auf, dass das interessant ist für die Betreffenden, und ich kann das natürlich mit relativ viel Praxiserfahrung und so unterfüttern, also das ist durchaus auch immer wieder extrem lebendig und macht totalen Spaß. In der Zeit, als ich im Ausland war, habe ich das nicht so aufrechterhalten können, aber aus Berlin heraus geht das jetzt ganz gut und mache ich auch sehr gerne. Genau, es gibt immer mal wieder auch Hochschulen, die mich mit Lehraufträgen für eine Zeit zu sich einladen, sich mich da einbinden. Das finde ich auch eine gute Sache, weil ich auch glaube, dass diese Erfahrung aus der Praxis heraus sonst in Hochschulen auch nicht gut repräsentiert ist. Das halte ich auch für ein großes Problem. Das ist aber nicht aus der niedergelassenen Perspektive heraus lösbar, sondern ist etwas, was die Institutionen aus sich heraus anfangen müssen zu lösen und auf die Leute auch zugehen müssen, denke ich. Und dann passiert relativ viel, ja, etwas, was man vielleicht so als aktivistisches Tun bezeichnen kann. Das Berliner Manifest wäre da angesprochen. Ich bin aber auch sehr aktiv im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Das ist so ein Fachverband, der durchaus auch ja offen ist für alle Menschen mit Expertise. Also da sind auch viele Menschen drin, die eigene Erfahrung haben, Ex-In-Kräfte. Auch Angehörige, also alle, die irgendwie
eigene betroffen Erfahrung sind. Eigene Erfahrung gemeint im Sinne von eigener Erfahrung mit psychischen Störungen.
Genau. Und die haben eine sehr, wie ich finde, gute Auffassung von dem, was wie Psychiatrie sich oder psychosoziale Hilfen sich gestalten sollen. Da mache ich also gerne engagiert auch mit und versuche dem mit dem Verband da auch meine Stimme gewissermaßen gewichtiger werden zu lassen. Dafür sind ja Verbände auch da und gedacht, ne, dass sie dafür bestimmte Perspektiven dann auch eintreten. Genau, das Berliner Manifest, das ist etwas, was das ist tatsächlich hier aus Berlin heraus entstanden. Wir hatten die Situation im letzten Jahr, ist nun auch schon ein Jahr her, da gab es ja diese Ausstrahlung der Wallraff-Reportage zu den Psychiatrien oder auch Jugendheimen hinter verschlossenen Türen, die dann relativ viel Furore gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass da auch sehr genau nochmal hingeguckt worden ist. Es gibt ja mittlerweile da auch Informationen, dass vieles von dem, was da kritisch bemerkt worden ist, auch wirklich zu Recht kritisch bemerkt wurde. Und dadurch ist so eine gewisse Stimmung in der Bevölkerung entstanden oder mindestens in bestimmten Kreisen, dass so ein Interesse wieder dafür da war, vielleicht auch nochmal die Psychiatrie ein bisschen weiterzuentwickeln und stärker zu reformieren. Und wir hatten den Eindruck, das ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, um nochmal so Grundforderungen eigentlich an eine solche Landschaft der Hilfe zu benennen, und haben dann hier in Berlin uns zusammengetan, ein Selbstvertretungsverein hat da Räumlichkeiten angeboten. Das sind die Kellerkinder, die sitzen gar nicht weit von hier, wo wir gerade sind, in der Bertistraße. Ein Selbstvertretungsverein, der, wie ich finde, ein guter Akteur in diesem ganzen Spiel einer Verbesserung der psychosozialen Hilfen ist und wirklich sich richtig reinhängt, da Dinge zu machen und auch tolle Projekte hat, auch jetzt wieder, können wir gleich vielleicht noch drüber sprechen. Und dann haben sich da ganz viele getroffen. Es gibt ja immer irgendwie so Netze abseits von allen offiziellen Strukturen und so sind dann da doch viele zusammengekommen und wir haben gemeinsam an einem Text geschrieben, aus allen drei Perspektiven, Angehörige, eben selbsterfahrene Betroffene und professionell aus allen Bereichen der psychosozialen Hilfen, stationär, ambulant, Psychiatrie, Eingliederungshilfe, Kontakt- und Beratungsstellen, also das ganze Programm, und haben uns da auf 5 Leitideen letztendlich dann geeinigt, die aus unserer Sicht so die Psychiatrie immer leiten sollten oder auch die psychosozialen Hilfen. Und die sind eigentlich auch so ganz selbstverständlich. Das ist, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Ich nenne die auch gerne nochmal, weil ich die immer wieder wichtig finde, ins Gedächtnis zu bringen. Selbstbestimmung, da würde jeder sofort sagen, ja klar, ist doch irgendwie absolut nachvollziehbar. Eine ökonomische Absicherung auch der Betreffenden ist wichtig. Das hatten wir aber auch weitergefasst in dem Gedanken. Es muss natürlich auch für die Helfer gelten. Die können ja nicht alles irgendwie nur ehrenamtlich tun. Gerade im Bereich der Selbsthilfe ist ja ganz viel ehrenamtlich. Es geht natürlich auch darum, das persönliche soziale Netz stark einzubeziehen und auch eine Transparenz der Hilfestrukturen zu schaffen. Nicht nur für den Betreffenden, wenn er sich fragt, wo kriege ich denn Hilfe, sondern auch in dem Moment, wo ich sie in Anspruch nehme. Dass es auch klar ist, wie gestalten die das hier, wie funktioniert das mit den Berichten, was schreiben die da über mich auf, was reden die vielleicht über mich, wo kriegen die eigentlich ihr Geld her, wie sind da die Geldströme, wofür werden die eigentlich bezahlt und ähnliches. Und natürlich ganz wichtig dieser Punkt Partizipation, dass es also letztendlich auch eine Gestaltung der Hilfelandschaft nicht mehr ohne diejenigen geben kann, um die es geht. Und das sind eigentlich ganz selbstverständliche Ideen, die gar nicht so ungewöhnlich sind. Das Ungewöhnliche ist ja eher, dass sie so schlecht in unserer Hilfestruktur bislang umgesetzt sind, auch wenn es viele gibt, die sagen, ja, das ist wichtig und wir wollen das irgendwie auch umsetzen und sich da auch große Mühe geben und Gedanken entwickeln, Projekte machen und ähnliches. Aber irgendwie ist es so in der Masse dessen, was wir anbieten, noch nicht so angekommen. Und darum schien uns das damals besonders wichtig, haben das dann entsprechend im Oktober letzten Jahres hier in Berlin auch auf dem Potsdamer Platz dann präsentieren können. Das hat auch viel Widerspruch gegeben, weil sich da viele, glaube ich, auch irgendwie zu Unrecht angegriffen gefühlt haben, als wenn es irgendwie darum ginge, irgendwie eine bestimmte Hilfestruktur oder irgendwie bestimmte Personengruppen da irgendwie rauszupicken und zu sagen, ihr seid irgendwie aus unserer Sicht blöd. Das steckt aus unserer Sicht in dem Papier da gar nicht drin, aber ja, das ist so ein Beispiel dafür.
Das ist ja, das ist, weiß ich nicht, also mir kommt es auch so vor, na gut, weil es ja irgendwie das eigene psychische Erleben betrifft, sowohl von eben Betroffenen als auch von Professionellen und Angehörigen, dass das sehr leicht ist in der Psychiatrie, dass Menschen sich angegriffen fühlen. Also das kenne ich auch so. Ich weiß, erinnere mich irgendwie auch damals, als eben Klaus Grawe so probierte, irgendwie integrative Ansätze der Therapie zu formulieren. Also dass er sagte, sowohl die Verhaltenstherapie als auch die Psychoanalyse haben doch gute Ideen. Und dann wurde es als Riesenangriff gesehen und der war plötzlich total verhasst. Zum Glück gab es damals noch keine sozialen Medien, sonst hätte der unendliche Shitstorms aushalten müssen. Irgendwie komisch.
Ja, und heutzutage sind wir alle ganz dankbar für das, was der Klaus Grawe gemacht hat.
Ja, natürlich. Ja,
alle beziehen sich drauf.
Ja. Das war damals schon so, das war so, als ob man, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber der war wirklich ein ganz lieber, eine liebe Person, die gesagt hat, guck mal, die sind gut und die sind gut. Und dann plötzlich wurde der angefeindet. Ich habe das immer also als Studierender gar nicht verstehen können, weil ich eben gar nicht in dem einen oder anderen Schützengraben schon gelandet war. Fand ich, ja, der hat doch völlig recht. Ich muss mich doch nicht entscheiden, sondern ich mache einfach das Beste von beiden. So ein ganz normales medizinisches Denken. Wir sind jetzt leider schon fast am Ende unserer Sendezeit oder unserer Podcast-Zeit. Also ich habe ja hier sehr, sehr viele Betroffene auch, die hierher kommen und sich netterweise von mir ausfragen lassen. Und die haben immer den Vorteil, die dürfen mir immer eine Frage stellen, die sie schon immer mal an einem Psychiater stellen wollten. Diese Freude kann ich ihnen ja nicht machen, weil sie sich ja selber befragen können. Sie dürfen mir aber gerne eine Frage stellen, die sie immer schon mal, keine Ahnung, einem Podcast stellen wollten. Sie dürfen es gerne machen, sie müssen das auch nicht machen.
Ich habe mich gefragt, wie es dazu kommt, dass Sie diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Denn das ist ja auch ein Schritt, wenn man sowas macht. Und auch ein Schritt in Öffentlichkeit, auch in Position beziehen. Denn es ist zwar in Fragen, aber Sie suchen bestimmte Leute aus, Sie laden bestimmte Leute ein. Sie zeigen ja auch eigene Haltung im Verlaufe des Podcasts. Das ist ja jetzt auch deutlich geworden. Das hätte mich interessiert.
Also ich bin ein großer Fan von Podcasts und Radios und Hörspielen schon immer und mir ist aufgefallen, dass eben viele Menschen auch gerade mit psychischen Störungen sehr viel zu sagen haben und oft sehr selten gehört werden und auch dieser Raum, den so ein Podcast bieten kann, überhaupt nicht da ist. Also ich hatte hier eine wahnsinnig nette Person, die erzählt hat, warum sie sich bewusst für Elektrokrampftherapie entscheidet in schweren depressiven Krisen. Ich hatte einen Menschen, der sozusagen von seiner Mutter verlassen wurde und in einem DDR-Heim aufgewachsen ist, unter katastrophalsten Bedingungen. Und ich empfand eben den Podcast als eine einmalige Möglichkeit, diesen Raum zu haben und vielleicht gemeinsam auch mit vielen tollen Kollegen und Kolleginnen, die ja hier auch schon waren, so etwas zu schaffen, wo man dann vielleicht am Ende gerade eben auch als Betroffener so eine ganz gute Idee davon hat, in welche Richtung interessiere mich, in welche Richtung kann ich gehen, wie kann Hilfe noch aussehen, weil ich eben das Stigma der Psychiatrie das finde ich das größte Problem an unserem Fach, weil wir durch dieses Stigma gibt es, glaube ich, viele Menschen, die unsere Hilfe nicht in Anspruch nehmen, obwohl wir alle, ich rede auch von den Betroffenen, ihnen ganz gut helfen könnten. Ja, und das würde ich gerne, dazu wäre mein Beitrag hoffentlich ein bisschen da.
Ja. Okay, ja, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen natürlich vor allen Dingen ganz herzlich. Bei mir war Privatdozent Dr. Jan Schlümme, absoluter Experte für gerade die Heilung oder den Abklingprozess von psychotischen Krisen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch die anderen Podcasts hört. Mein Name ist Jakob Hein und das war Verrückt.
Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Sue Holder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran, Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.